Info 3 Abend.
Erfolgreiche Sprengung an der Gotthardstrecke. Die SBB-Linie bei Gurtnellen soll in 2 Wochen wieder offen sein. Doping im Alltag. Immer mehr Menschen in der Schweiz greifen im Beruf zu leistungssteigenden Medikamenten. Stellenabbau in der Ostschweiz. Die Rüstungsfirma Mowag streicht in Kreuzlingen 270 Stellen. Das Wetter morgen wird ziemlich sonnig und heiß. Am Nachmittag und gegen Abend kommt es allmählich zu Gewittern. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Thomas Kropfert, die Nachrichten.
Die Sprengung von rund 2000 Kubikmetern Fels oberhalb der Gotthardbahnlinie im Kanton Uri war offenbar erfolgreich. Ein Geologe der SBB sagte, die Felspartie sei wie geplant abgebrochen. Die Sprengung wurde nötig, nachdem vor 10 Tagen ein Felssturz die Gotthardbahnlinie verschüttet hatte. Die Strecke ist seither unterbrochen. Die SBB hofft, dass sie am 2. Juli wieder in Betrieb genommen werden kann. Doping gibt's nicht nur im Sport. Immer mehr gesunde Menschen steigern ihre Leistung im Alltag mit Medikamenten oder anderen Mitteln. Das stellt die Stiftung Sucht Schweiz fest. Eingenommen werden nicht nur aufputschende, sondern zunehmend auch beruhigende und angstlösende Medikamente. Die Stiftung warnt vor derartigem Doping im Alltag und regt eine Diskussion an über die Entwicklung gesellschaftlicher Ansprüche. Das Rüstungsunternehmen Mowag in Kreuzlingen baut 270 von rund 900 Stellen ab. Das Unternehmen, das zum US-Rüstungskonzern General Dynamics gehört, teilt mit, es reagiere damit auf die schlechte Auftragslage. Die Gewerkschaft Unia kritisiert, mit dem Stellenabbau büßten die Mitarbeitenden für eine falsche Geschäftspolitik. Die Mowag müsse endlich die Weichen stellen in Richtung eines zivilen Unternehmens. Die Schweizer Armee zieht seit Mai letzten Jahres Waffen ein. Rund 6.500 sind es bisher. Dazu wurden mehr als 300.000 Dossiers von ehemaligen Armeeangehörigen überprüft. In 300 Fällen habe die Armeewaffe noch nicht eingezogen werden können, teilt das zuständige Departement heute mit. Diese ehemaligen Soldaten würden nun den zivilen Behörden der Wohnsitzkantone gemeldet. In der Schweiz ist eine weitere Volksinitiative gegen das Passivrauchen lanciert worden. Genfer Bürger wollen Fumoir generell verbieten und auch an bestimmten Orten draußen ein Rauchverbot einführen. Die Gruppe aus Genf hat weiter auch eine Volksinitiative zum Schutz von Raubtieren lanciert. Wölfe, Bären oder Luchse sollen nicht mehr gejagt werden dürfen. Die Schweiz hat gut 200 Projekte genehmigt, um die Entwicklung jener 10 Länder zu unterstützen, die 2004 der EU beigetreten sind. Es gehe vor allem darum, in diesen Staaten in Mittel- und Osteuropa mitzuhelfen, die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu verringern, heißt es in einer Mitteilung der Bundesbehörden. Der größte Teil des Geldes fließt in den Umweltschutz, die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien. Insgesamt ist es 1 Milliarde Franken. Diese sogenannte Kohäsionsmilliarde wurde vor 6 Jahren in einer Volksabstimmung angenommen. Russland verlegt 2 Kriegsschiffe in die syrische Hafenstadt Tartus. Sie sollen die dortige russische Marinebasis sowie russische Staatsangehörige schützen. In Nigeria hat sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram zu den Anschlägen vom Wochenende auf christliche Kirchen bekannt. Boko Haram kämpft für einen islamischen Staat im Norden Nigerias. Als Reaktion auf die Bombenanschläge gegen die Kirchen gingen heute jugendliche Christen auf Muslime los und zündeten eine Moschee an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.948 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.770 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt. Der Dollar zu 95,54 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
300 Kilo Sprengstoff, ein Knall und viel Rauch. Jetzt soll die Gotthard-Bahnstrecke wieder sicher sein. Eine Machtübergabe, die keine ist. Das ägyptische Militär schränkt die Rechte des neuen Präsidenten per Verfassungsänderung ein. Und Schweizer Finanzhilfe für Osteuropa. 1 Milliarde Franken, die kaum in Anspruch genommen wird. Warum nicht? Gleich.
Zunächst ein Blick aufs Wetter, und zwar für die ganze Schweiz. Morgen ist es ziemlich sonnig und 28 bis 32 Grad warm. Am Nachmittag gibt es zunächst im Jura und in den Alpen einige Gewitter, gegen Abend dann auch im Flachland stellenweise Platzregen. Die Restverkehrsinformation von 17 Uhr und 5 Minuten. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf. Vorsicht zwischen Morges Ost und Morges West, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. In der Zentralschweiz auf der A4A zwischen Baar und der Verzweigung Blegi, Stau wegen einer Baustelle. Der Verkehr wird einstreifig geführt. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich Affoltern. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Auf der Hauptstraße zwischen Bülach Nord und Eglisau und auf der Hauptstraße zwischen Volketswil und Feraltdorf. Weiter in der Region Zürichsee auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil und in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Badischer Bahnhof und schließlich auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau.
Info 3 Abend.
Die Sprengung war minutiös vorbereitet. Tagelang hatten die Mineure Sprenglöcher in den Fels ob Gurtnellen getrieben. 300 Kilo Dynamit wurden so platziert, damit wirklich alles instabile Felsmaterial ins Tal donnern würde. Und wie sich kurz nach Mittag zeigte, sind die Experten zufrieden mit dem Sprengresultat. Der Beitrag von unserem Korrespondenten Alexander Grass.
Pünktlich um 12.30 Uhr erfolgte heute die Sprengung im Felssturzgebiet von Gurtnellen. Kaum war die Staubwolke verzogen, stieg ein Helikopter auf zum Inspektionsflug. Mit an Bord war Projektleiter Hans-Peter Bonetti.
Also wir waren die Sprengstelle überflogen jetzt. Es ist sehr ein sauberer Abriss. Man muss wenig nachbearbeiten. Es ist aber besser gekommen, auch geologisch, weder das wir gedacht haben. Hinten ist eine saubere Fläche, die jetzt gereinigt werden muss. Einige Stellen, die ergänzt abgetragen werden, noch von Amt. Aber es sieht gut aus.
Ab morgen werden Spezialisten der SBB Gelände und Bahnanlagen im Detail untersuchen. Vor Ort an der Gotthard-Bergstrecke sei jetzt das Maximum an Sicherheit erreicht, erklärte heute Philippe Goderon. Er ist Leiter Infrastruktur bei der SBB.
Es ist eine sehr komplexe, anspruchsvolle Operation. Wir haben im Moment 35 Leute nur für die Planung dieser Baustelle. Und wir rechnen, dass wir bis 300 Leute einsetzen werden in drei Schichten.
Die Gotthard-Autobahn und die Kantonsstraße konnten nach der sprengungsbedingten Sperrung wieder freigegeben werden für den Autoverkehr. Nennenswerte Staus gab es keine. Auf der Gotthard-Bahnlinie soll der Verkehr in zwei Wochen wieder rollen. Philippe Goderon.
Also wir planen, die Gotthard-Strecke am 2. Juli wieder zu öffnen. Dafür brauchen wir vier Phasen. Eine erste Phase in den nächsten 24 Stunden Beobachtung, Felssicherung. Nachher Phase 2 Räumung der Bahnstrecke. Nachher Phase 3 Wiederinstandsetzung. Und nachher eine vierte Phase, die wird noch Monate dauern. Wir werden einen Schutzdamm dort bauen mit den Materialien, die runtergefallen sind.
Sagt Philippe Goderon, Leiter Infrastruktur der SBB.
Info 3 Abend.
Nach den Wahlen in Ägypten, so richtig ist nicht klar, wer da tatsächlich gewonnen hat. Der Muslimbruder Mohamed Mursi oder der Regimevertreter Ahmed Shafik. Es kommt aber eigentlich auch nicht so drauf an. Das Militär hat die Macht im Land inzwischen offiziell an sich gerissen. In einem Verfassungsdekret hat sich der Militärrat zur alles entscheidenden Institution erhoben. Das heißt, der neue Präsident, ob Mursi oder Shafik, hat kaum Einfluss. Die Ägypterinnen und Ägypter schauen dem Machtcoup fassungslos zu. Aus Kairo unsere Korrespondentin Irene Meyer.
Da steht sie am Rand des Tahrirplatzes, eine junge Frau. Offen trägt sie ihre Bücher unter dem Arm. Zeynep, Doktorandin der Ökonomie. Aber heute denkt sie nicht an ihre Arbeit. Heute kann sie kaum einen klaren Gedanken fassen. Bis zur Erschöpfung haben wir gekämpft für ein freies Ägypten und nun sind wir in dieser entsetzlichen Situation zwischen dem Regime und den Islamisten. Zeynep hat den Satz kaum beendet, da stürmt ein Mann auf uns zu. Mursi, er wird uns in der ganzen Welt repräsentieren. Ägypten wird ein islamischer Staat, schreit er. Zeynep blickt angewidert weg. Die Muslimbrüder feiern auf dem Tahrirplatz den angeblichen Sieg von Mohammed Mursi. Doch am anderen Ende der Stadt bezeichnet Rivale Ahmed Shafiq dies als reine Lüge. Er, nicht Mursi, habe gewonnen. Beiden Lagern geht es um dasselbe, stellt Zainab ernüchtert fest. Nur um ihre eigenen Interessen. Auch die Muslimbrüder wollen nichts anderes als Posten, Macht und Geld, sagt die Doktorandin und wird schon fast wieder umgeschubst. Mursi ist der Sieger, Mursi ist der Präsident, schreit schon wieder ein junger Mann mit grüner Fahne. Die ägyptische Gesellschaft ist tief gespalten und die Revolutionäre sind verstört. Ich habe große Angst um Ägypten. Wohin steuert mein Land? Fragt Zainab. Hossam Bagat von der ägyptischen Initiative für Bürgerrechte antwortet mit einem Wort: in eine Militärdiktatur. Seit der Auflösung des Parlaments und der nun veröffentlichten Verfassungserklärung des Militärrates bestünden daran keine Zweifel mehr, sagt Bagat. Die Militärjunta wäre zur unantastbaren, alles entscheidenden Institution, die niemand kontrollieren könne und die jetzt alle Macht an sich gerissen habe. Legislative, Exekutive und selbst die Verfassung wäre von ihr bestimmt. Sie könne ihr Veto bei jedem einzelnen Verfassungsartikel einreichen, sagt Hossam Bagat. Der neue Präsident wäre zur reinen Repräsentationsfigur ohne jede Kompetenz. Der Militärrat schließe ihn in seine Entscheidungen nicht ein, so sei es völlig ohne Belang, ob er Mursi oder Shafiq heiße, so Bagat. Schlimmer als der schlimmste Albtraum sei dies. In den unabhängigen Medien wird scharfe Kritik am Militärrat laut. Bekannte Persönlichkeiten wie Nobelpreisträger El Baradei machen ihrer Empörung über Twitter Luft. Die Muslimbrüder stellen sich auf eine Konfrontation mit den Militärs ein. Sie wollen morgen das abgeriegelte Parlament betreten. Ende des Monats, so machte der Militärrat heute bekannt, solle der neue Präsident feierlich vereidigt werden. Unter dem Titel «Machtübergabe in zivile Hände». Die ganze Welt solle sehen, wie demokratisch Ägypten sei, heißt es in der Erklärung der Junta.
Info 3 Abend.
Was ist eigentlich aus der Kohäsionsmilliarde geworden? Diese finanzielle Starthilfe für neue osteuropäische EU-Länder bewilligte das Schweizer Stimmvolk vor 6 Jahren. Und wie so oft bei Abstimmungen über unser Verhältnis zur EU gab es rote Köpfe bei der SVP. Heute, 6 Jahre später, zieht die Schweiz Bilanz und sagt, was mit diesem Geld bisher alles finanziert worden ist. Die große Überraschung dabei, der größte Teil des Geldes ist noch gar nicht verteilt. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Letzten Donnerstag ist die Frist abgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste klar sein, welche Projekte in Mittel- und Osteuropa mit dem Erweiterungsbeitrag der Schweiz unterstützt werden. Alle Gelder sind verpflichtet, können die Verantwortlichen heute verkünden. Insgesamt 210 Projekte habe man genehmigt, von der Lärmschutzwand mit Solarzellen in Slowenien bis zum Programm zur Wiedereingliederung von Straftätern in Tschechien. Doch die Zwischenbilanz fällt durchzogen aus. Denn von der gesprochenen Milliarde sind bis zum heutigen Tag gerade mal 160 Millionen Franken auch tatsächlich ausbezahlt worden. Er müsse ehrlich sagen, dass er auch auf eine raschere Umsetzung des Programms gehofft habe, sagt der Leiter des Ressourcerweiterungsbeitrags im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Hugo Bruckmann.
Allerdings hat vor allem das erste Jahr sehr viel Zeit in Anspruch genommen mit dem Aufbau der Strukturen in den Ländern, mit der Rekrutierung von Personal. Und dann auch die ganze Projektauswahl war einiges komplexer, als es damals geplant war. Hinzu kamen die verschiedenen Finanzkrisen, von denen auch die Länder betroffen waren. Und das hat dann zu gewissen Verzögerungen geführt.
Die Zusammenarbeit mit den Zuständigen vor Ort lassen die Schweizer Verantwortlichen durchblicken, ist nicht immer einfach. Umgekehrt empfindet man die Schweizer Abwicklung der Kohäsionsprojekte bei den Begünstigten in Ost- und Mitteleuropa vielfach etwas umständlich. Die Verantwortliche für die Kohäsionsmilliarde im polnischen Ministerium für Regionalentwicklung, Małgorzata Wierzbicka, sagt auf die Frage, wie denn die Kooperation mit den Schweizern so laufe.
Well, it is difficult to say. It is not so easy.
Es sei nicht so einfach, sagt die Polin diplomatisch. Der Erfolg der Projekte wäre sichtbarer, wenn man sich auf weniger Projekte konzentrieren könnte.
This assistance would be more visible if it were more focused on limited number of activities.
Tatsächlich wirken die vielen kleinen Projekte der Schweiz neben den Milliardeninvestitionen der EU bescheiden. Stellt sich die Frage, weshalb die Schweiz eigentlich nicht mit der EU zusammenarbeitet. Kurt Kunz, Chef des Direktionsbereichs Ostzusammenarbeit in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
Ja, das ist eine gute Frage. Die EU spricht Mittel für ihre Mitgliedstaaten. Wir sind nicht Mitglied der EU. Wir haben deshalb einen anderen Ansatz auch gewählt, der uns in sehr direkten Kontakt mit den einzelnen Staaten setzt.
Was aber auch die Abwicklung umständlicher macht. Hugo Bruckmann vom SECO macht sich denn auch keine Illusionen. Von den 210 bewilligten Projekten, sagt er, würden in den nächsten 5 Jahren kaum alle verwirklicht werden können.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus im Netz, DRS.ch. Mein Name, Daniel Hofer.